Hey, bevor es mit dem Podcast losgeht, danke an alle von euch, die schon am Start sind. Wir wollen ja unser Update noch besser machen und wollen uns dafür mit euch austauschen. Auch ein bisschen darüber, was wir gerade so in der Pipeline haben. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt einfach an mail@deutschlandfunknova.de oder guckt in die Shownotes. Da gibt's noch mehr Infos. Und jetzt geht's los.
Deutschlandfunk Nova war Update.
Heute geht's bei uns um die Großbaustelle Bundeswehr. Es fehlt in dem Laden ja an allen Ecken und Enden, steht im Wehrbericht, der heute rausgekommen ist. Ausrüstung, ordentliche Kasernen, Personal und wir können ewig so weitermachen. Gucken wir uns an, auch wie es um eine Wehrpflicht 2.0 steht, um zumindest das Personalproblem zu lösen. Außerdem ist die AfD heute mal wieder vor Gericht gegen den Verfassungsschutz.
Ich habe natürlich die Sicht, eine ganz bestimmte Sicht auf unsere Partei. Und zwar, dass die Anwürfe völlig unbegründet sind, weil sie politisch motiviert sind, da der Verfassungsschutz keine neutrale Behörde darstellt.
Sagt Parteichefin Alice Weidel über den Verfassungsschutz, was die für ein Problem mit dem haben und warum es echt ein Big Bang wäre, wenn die AfD jetzt vorm Oberverwaltungsgericht in Münster gewinnt. Das hört ihr heute am 12. März. Ich bin Marcel Bohn. Schönen Dienstag euch.
Deutschlandfunk Nova.
Die Bundeswehr hat von allem zu wenig. Und sie hat seit dem 24. Februar 2022 noch weniger.
Da ging der Krieg gegen die Ukraine los und gesagt hat das heute die Wehrbeauftragte vom Deutschen Bundestag. Heute hat sie ihren Wehrbericht vorgestellt und Katrin Silke aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Du hast da mal reingeguckt, ne? Was für Baustellen da alles so drinstehen. Aber sag vielleicht mal zuerst, was meint sie denn mit, es ist von allem zu wenig?
Ja, da ging es ihr um sehr viele Aspekte. Einer der Aspekte ist Ausstattung. Konkret fehlt es zum Beispiel an Munition, Ersatzteilen, Funkgeräten, Panzern, Schiffen und Flugzeugen, falls sich Deutschland dann mal verteidigen muss oder es auch zu so einem Bündnisfall kommt. Und durch die Abgaben an die Ukraine ist der Mangel noch größer geworden, heißt es in dem Bericht. Der analysiert den Zustand für letztes Jahr, also für 2023. Und ein anderer Aspekt darin ist die Infrastruktur. Die Wehrbeauftragte hat dazu offenbar sogar Beschwerdepost von Eltern bekommen, deren Kinder im Wehrdienst sind und von verschimmelten Duschen in den Kasernen erzählt haben. Von verstopften Toiletten und auch von maroden Stuben als Standard.
Okay, das klingt nicht so geil. Vor allem, wenn ich gerade so überlege, ne, haben die nicht gerade irgendwie hier Sondervermögen von 100 Milliarden von der Regierung bekommen?
Genau, davon sind auch ungefähr inzwischen 8 Milliarden ins Budget geflossen. Das ist vielleicht auch mal eine ganz interessante Zahl. Die Bundeswehr hatte letztes Jahr 58 Milliarden Euro Etat. Das sind aber noch nicht die anvisierten 2% vom Bruttoinlandsprodukt. Das wird möglicherweise erst dieses Jahr erreicht. Aber größtenteils sind diese Investitionen eben noch nicht angekommen bei der Bundeswehr. Das liegt auch an überbürokratisierten Prozessen, schreibt Högel. In ihrem Bericht steht aber auch, dass sich eine Sache verbessert hat, die persönliche Ausrüstung von Soldatinnen und Soldaten. Also zum Beispiel Uniformen, Helme und Stiefel. Und die Ausrüstung ist inzwischen sogar so umfangreich, dass die Spinde zu klein geworden sind.
Okay, immerhin. Ne? Ist ja irgendwo kann man sich da auch was Gutes rausziehen. So, ne? Aber wenn wir gerade bei Sachen sind, die sich verbessert haben. Es gab ja auch in den letzten Jahren immer wieder so Fälle von Rechtsextremismus innerhalb der Bundeswehr. Wurde dazu auch was untersucht?
Das wurde auch wieder untersucht. Und bei der Vorstellung des Berichts hat Högel betont, dass die überwiegende Mehrheit der Bundeswehrangehörigen, wie sie sagt, fest auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Manche Medien haben diese Aussage interpretiert als, es gibt inzwischen weniger Fälle von Rechtsextremismus innerhalb der Bundeswehr. Das geben die Zahlen aber überhaupt nicht her, denn gemeldet wurden letztes Jahr 204 Fälle von Rechtsextremismus, zum Beispiel an Vorgesetzte. Im Jahr davor waren es 203.
Gut, also hat sich nichts verbessert, das ist gleich großes Problem.
Genau, es hat sich offenbar kaum was geändert und schon gar nicht verbessert. Die Wehrbeauftragte hat vom Verteidigungsminister dahingehend eine Null-Toleranz-Politik gefordert. Das heißt zum Beispiel, dass Soldatinnen und Soldaten mit rechtsextremen Einstellungen und Verhaltensweisen entlassen werden müssen. Ein anderes Problem, das immer größer wird, ist Sexismus. Von Witzen und Beleidigungen bis hin zu Vergewaltigungen. Meistens sind Frauen die Opfer und Männer die Täter. Oft ist da auch Alkohol im Spiel und die gemeldeten Fälle sind ein weiteres Mal gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Und das, obwohl eine neue Dienstvorschrift in Kraft getreten ist, die solche Fälle verhindern soll, die Strafen vorsieht und Opfer schützen soll.
Frauen können ja auch noch nicht ewig bei der Bundeswehr sein. Bei welchen Zahlen sind wir da überhaupt heute?
Ja, auch hier sagt Högel wieder zu wenig. Ja. Also wo wir da beim Thema von allem zu wenig sind. Der Frauenanteil liegt gerade mal bei 15%. Und wenn man jetzt noch den Sanitätsdienst rausrechnet, also zum Beispiel auch Bundeswehrärztinnen, dann sind es noch weniger. Dann kommt auf 9 Soldaten nur eine Soldatin. Abgesehen von der Genderfrage mangelt es aber insgesamt an Personal. Es seien jetzt schon mehr als 20.000 Stellen unbesetzt. Dabei hatte das Verteidigungsministerium geplant, dass die Zahl der Angehörigen in den nächsten Jahren noch steigt. Das sieht die Wehrbeauftragte nach eigener Aussage nicht und hat da nochmal ins Spiel gebracht, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Es gibt also noch einiges zu tun für ihren Parteikollegen von der SPD, den Verteidigungsminister Boris Pistorius.
Der ist nämlich so ein bisschen Fan von der Wehrpflicht 2.0. Im Gegensatz zu den meisten jungen Leuten, die unser Deutschlandfunk-Nova-Reporter Martin Krinner in Bonn getroffen hat. Die waren nicht alle so begeistert, hat unser Deutschlandfunk-Nova-Reporter Martin Krinner gemerkt.
Die Bundesregierung hat heute die Eckpunkte zur Neuausrichtung der Bundeswehr und als ersten Schritt das Gesetz zur Aussetzung des Grundwehrdienstes und zur Einführung des freiwilligen Wehrdienstes beschlossen.
Das war unser Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg im Jahr 2011. Und es hört sich zwar so ein bisschen sperrig an, was er da gesagt hat, aber dieser Satz ist Geschichte. Denn mit ihm kam de facto das Ende der Wehrpflicht in Deutschland. Seit dieser Zeit hat sich allerdings einiges getan in der Welt und deswegen würde der aktuelle Verteidigungsminister Boris Pistorius genau diesen Teil der Geschichte gerne wieder rückgängig machen. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine sieht er in Putin die größte Gefahr für den Westen und er meint deswegen:
Für die Bundeswehr, genauso wie für unsere Gesellschaft, bedeutet das, wir müssen kriegstüchtig werden.
Das Problem ist nun aber, die Bundeswehr leidet unter ganz akutem Fachkräftemangel. Aktuell tragen gut 180.000 Deutsche Uniform. Zum Vergleich, in Zeiten des Kalten Krieges waren es zwischenzeitlich etwa 500.000. Ganz so viele sollen es nun nicht wieder werden, aber das Ziel der Bundeswehr liegt derzeit bei gut 200.000 Bewaffneten. Und um die zu bekommen, überlegt Boris Pistorius, die Wehrpflicht wieder einzuführen.
Ein Jahr zur Bundeswehr, wäre das was für dich?
Für mich selber nicht. Ich tue mich aber auch schwer damit, eine ganz klare Haltung dafür oder dagegen einzunehmen.
Ich persönlich bin eher dagegen, besonders da wir als Einzelstaat jetzt nicht direkt bedroht werden durch äußere Gefahren, sagen wir es mal so.
Bisher haben das die meisten Deutschen ganz ähnlich gesehen. Im Februar 2023 hat das Forsa-Institut eine Umfrage für den Stern gemacht, in der sich noch die Mehrheit gegen die Wehrpflicht ausgesprochen hat. Jetzt wurde die gleiche Umfrage noch einmal wiederholt und das Verhältnis hat sich quasi umgedreht. Für die Wiedereinführung der Wehrpflicht sind jetzt 52%, dagegen nur noch 43%. Allerdings, gerade die Jüngeren tun sich nach wie vor schwer damit. Knapp 60% der 18- bis 29-Jährigen lehnen die allgemeine Wehrpflicht nach wie vor ab.
Ich habe mal schießen gelernt, aber jetzt nicht, um mich zu verteidigen. So.
Nee, also ich bin eindeutig gegen die Wehrpflicht. Also die Diskussion gibt es ja auch, dass es diesen Freiwilligendienst geben soll. Da wäre ich vielleicht noch eher dabei, aber nee, nein zur Wehrpflicht.
Meine Umfrage von heute ist natürlich nicht repräsentativ. Aber gerade mit diesem letzten Vorschlag, also mit einer allgemeinen Dienstpflicht, konnten sich ganz viele Leute anfreunden.
Also ich finde es tatsächlich generell einfach sinnvoll, nach der Schule etwas Soziales zu tun. Also dass nicht direkt irgendwie in Arbeit oder in Studium gegangen wird.
Also dass man sagt, ein Jahr nach dem Abi oder ein halbes Jahr verpflichtet man sich bei einer sozialen Einrichtung oder auch bei der Bundeswehr. Ich glaube, das wäre ein sinnvoller Kompromiss.
Für so eine Dienstpflicht, wenn sie denn käme, wären dann aber erstmal nur die Jungs dran. Das liegt daran, dass die Wehrpflicht im Moment nur ausgesetzt ist und nicht abgeschafft. Sie steht also nach wie vor im Grundgesetz, allerdings nur für männliche Deutsche. Und der Bundestag könnte sie so rein theoretisch mit einer einfachen Mehrheit auch wieder einführen. Wenn die Dienstpflicht aber auf alle Geschlechter ausgeweitet werden soll, dann bräuchte man dafür eine Änderung des Grundgesetzes. Und das geht nur mit 2/3 Mehrheit. Dass das aber sinnvoll ist, da waren sich heute ebenfalls so gut wie alle einig.
Weil es sowohl auch in der Bundeswehr als auch in diesen ganzen sozialen Berufen auf jeden Fall einen enormen Bedarf gibt und warum den auch nicht mit weiblichem Personal auffüllen.
Im Moment holt sich Boris Pistorius im Ausland Tipps, wie er die Wehrpflicht wieder einführen könnte. Und zuletzt war er in Schweden. Dort wird jeder und jede 18-Jährige zur Musterung einberufen. Nur 5-10% der Tauglichen werden dann aber auch eingezogen. So ein ähnliches Modell könnte unter Umständen auch in Deutschland kommen. Das größte Problem hätte dann allerdings die Bundeswehr selbst, denn sie ist auf Wehrpflichtige überhaupt nicht mehr eingestellt. Sie müsste die Musterung erst wieder organisieren, Kasernen renovieren oder neu bauen, Ausbilder einstellen und so weiter. Und bis das alles soweit ist, da können Jahre vergehen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist halt das Letzte, was du aus dem Cockpit im Flugzeug hören willst. Pilot und Co-Pilot schnarchen um die Wette und das Flugzeug fliegt eine halbe Stunde munter durch die Gegend, kommt einfach vom Kurs ab. Das ist im Januar genau so passiert bei einer indonesischen Airline. Jetzt wurden die zwei Schnarchnasen suspendiert. Eigentlich wollte nur der Kapitän nappen, aber der Co-Pilot ist halt auch mit eingepennt. Passiert ist zum Glück nichts, aber Luftfahrtjournalistin Laura Fromberg vom Aerotelegraph hat mir vor der Sendung gesagt, ja, das kommt schon mal vor.
Also es ist jetzt kein Einzelfall, sowas ist tatsächlich schon mal vorgekommen. Auch, dass beide Piloten oder Pilotinnen geschlafen haben, das war auch schon in Europa mal der Fall, auf einem Flug von ITA Airways. Ich glaube, Ethiopian Airlines hatte mal einen ähnlichen Fall. Es ist jetzt aber trotzdem nichts, was täglich tausendmal vorkommt oder so.
Das heißt, man kann es schon so abzählen ein bisschen.
Ja.
Okay. Jetzt ist es ja aber doch so, dass die manchmal stundenlang im Cockpit hocken. Ne? Also ich hocke mich in den Flieger und nap direkt weg. Ne? Vor allem, wenn ich da 10 Stunden vor mir habe. Wie machen die das mit dem Schlafen? Also dürfen die das?
Also auf Langstreckenflügen zum Beispiel, auf vielen gibt es ja geregelte Ruhepausen auch für die Cockpit-Crews. In einigen Langstreckenflugzeugen oder in den meisten gibt es sogar hinter dem Cockpit so einen Ruheraum oder Crew Rest heißt das, ja, wo die Crew sich dann hinlegen kann auch und ein bisschen echt schlafen. Und ob man jetzt im Cockpit nappen darf oder nicht, da gibt es verschiedene Regeln weltweit. Ich glaube jetzt in Europa zum Beispiel ist das so, das ist eine Entscheidung des Kapitäns. Also einer muss natürlich wach sein, also beide dürfen jetzt nicht einfach ein Nickerchen machen. Okay. Aber das heißt Controlled Rest und das wiederum kann ja helfen, grundsätzlich ein bisschen aufmerksamer zu sein. Und wenn der Kapitän, die Kapitänin das zulässt, ist das teilweise möglich.
Die beiden Piloten aus Indonesien, die wurden jetzt erstmal suspendiert. Was wird so einer Lufthansa-Pilotin oder einem Ryanair-Pilot passieren, wenn sie aus Versehen einpennen?
Also in der Regel gibt es in der Luftfahrt sowas, das heißt Just Culture, das beschreibt, dass man Fehler melden kann oder auch Sachen, die man selbst falsch gemacht hat, ohne direkt Konsequenzen befürchten zu müssen. Ich würde jetzt sagen, dass das ehrlich gesagt auch da reinfällt. Das heißt, direkt so heftige Konsequenzen ist natürlich schwierig, weil man auch nie weiß, wodurch das jetzt ausgelöst wurde, diese extreme Müdigkeit.
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, es gibt ja dieses Controlled Resting, ne? Also wo die schon gucken können, sodass sie schlafen. Jetzt ist ja bei der Bahn zum Beispiel so, da haben Lokführer so ein Pedal, wo die alle paar Sekunden so mal draufdrücken müssen, eben so für einen Check, okay, sind noch hier alle am Start, alle wach. Gibt es sowas im Flugzeug oder irgendwie so einen Rundgang vom Bordpersonal?
Nein, das gibt es nicht. Und andererseits ist man natürlich viel in Kontakt, sowohl mit dem Personal hinten in der Kabine als auch mit den Flugsicherungen. Also insofern, da gibt es eine Art von Kontrolle natürlich schon, aber es gibt jetzt nicht diesen Lokführerknopf.
Okay. Was machen die denn die ganze Zeit da oben? Also wenn der Autopilot an ist, ne, dann also, weiß ich nicht, daddeln die am Handy rum, gucken Netflix, lästern über Sportpersonal oder nervige Passagiere?
Also ich durfte auch schon mal an Bord von einem Langstreckenflug im Cockpit mitfliegen und natürlich unterhält man sich dann zwischendurch mal, aber es ist jetzt nicht so, dass man da Zeit hat, Bubble Shooter oder Candy Crush zu spielen oder sowas. Sondern da muss man natürlich kommunizieren mit den Flugsicherungen, immer mal wieder den bestimmte Wetter checken, andere Bedingungen checken, die Route und so weiter. Also es wird jetzt nicht super langweilig an Bord oder so.
Okay, es ist also die Ausnahme, wenn da mal beide Piloten oder Pilotin eingepennt sind im Flieger, wie es jetzt bei einer indonesischen Airline so war, hat uns Laura Fromberg vom Aerotelegraph erzählt. Danke, Laura.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
einzelne Personen und Treffen können beobachtet und observiert werden. V-Leute können eingeschleust werden. Briefe, E-Mails, Internetaktivitäten, das kann unter bestimmten Voraussetzungen auch mitgelesen werden. Das kann der Verfassungsschutz alles machen, wenn sie Feinde unserer Verfassung überwachen. Und bei der AfD dürfen sie das im Prinzip schon alles. Und die AfD hat da obviously gar keinen Bock drauf. Seit Jahren wehrt sich die Partei vor Gericht gegen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz. 2021 hat der die AfD und ihre Jugendorganisation Junge Alternative das erste Mal als Verdachtsfall eingestuft. Und seit heute geht's vor dem Oberverwaltungsgericht Münster wieder drum, ob diese Einstufung als Verdachtsfall zulässig war oder nicht. Felicitas Böselager ist für uns vor Ort in Münster. Felicitas, wie heiß ging es da heute her?
Ja, also heiß ist jetzt nicht die Vokabel, die ich benutzen würde. Im Gegenteil, es war eher sehr zäh und zugig war es auch. Die eigentliche mündliche Verhandlung, die ging nämlich erst um kurz vor eins los. Dabei war der Sitzungsstart bereits um neun. Und das heißt, es ging knapp 4 Stunden nur um Anträge von der AfD. Mhm. Also die hat zum Beispiel gebeten, den Verhandlungstag zu verschieben, weil sie nicht genug Zeit für die Akteneinsicht gehabt hätte. Dann hat sie einen Antrag auf Befangenheit des Senats gestellt. An einer anderen Stelle musste dann die ganze Öffentlichkeit, also die ganzen Pressevertreterinnen und Vertreter und auch die rund 200 Zuschauerinnen und Zuschauer das Gebäude verlassen, weil dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit über etwas abgestimmt wurde. Dann hat die AfD noch zahlreiche Beweisanträge gestellt. Also es dauerte tatsächlich Stunden, bis wirklich mit der richtigen Materie begonnen werden konnte. Und jetzt ist die Verhandlung richtig losgegangen. Ja, hier argumentiert jetzt die AfD, dass der Verfassungsschutz keine rechtliche Grundlage für die Beobachtung habe und dass eigentlich alle ihre Aussagen ja von der Meinungsfreiheit gedeckt seien.
Mhm. Worum geht es da für die AfD? Also was passiert, wenn sie jetzt verlieren?
Ja, also wenn die AfD verliert, dann passiert erstmal nichts. Denn das hast du ja schon gesagt, der Verfassungsschutz beobachtet sie heute schon mit nachrichtendienstlichen Mitteln. Also das heißt, dass der Verfassungsschutz weitermachen kann, damit zum Beispiel V-Leute einzuschleusen, Briefe oder Mails zu lesen oder Parteimitglieder zu observieren. Mhm. Die Frage ist, ob so eine Entscheidung dann Auswirkungen auf die Wahlentscheidung von Menschen hat bei den kommenden Landtags- oder Europawahlen. Aber das ist schwer abzusehen, ob das die Wählerinnen und Wähler dann wirklich kümmert.
Mhm. Aber heißt das dann auch, wenn die AfD jetzt heute Recht bekommt oder morgen oder wann auch immer das Urteil kommt, dann muss der Verfassungsschutz mit diesem Beobachten aufhören?
Ja, genau. Also es wäre erstmal ein riesiger Triumph für die AfD, denn das könnte sie natürlich auch politisch ausschlachten und weiter gegen den Verfassungsschutz verwenden. Und konkret hieße das genau, dass der Verfassungsschutz mit der Beobachtung aufhören müsste, also möglicherweise V-Leute abziehen und die ganzen anderen Überwachungen auch einstellen.
Du hast schon gesagt, ist jetzt eigentlich erst losgegangen, das hat sich heute ewig hingezogen. Morgen ist nochmal ein Verhandlungstag angesetzt. Gibt es dann morgen ein Ergebnis?
Tja, gute Frage. Das wissen wir alle nicht so genau. Es kann sein, dass morgen ein Urteil kommt, aber es kann genauso gut auch sein, dass nochmal vertagt wird und dass es dann erst in ein paar Wochen, wahrscheinlich nach Ostern, erst weitergeht.
Okay, aber war es das dann oder könnte die AfD dann nochmal dagegen vorgehen, also wenn sie verliert?
Ja, also dann kann die AfD nochmal Revision einlegen und vors Bundesverwaltungsgericht nach Leipzig ziehen. Und das heißt es auch schon aus der Partei, dass sie das machen würden.
Okay, die AfD ist heute wieder vor Gericht gegen den Verfassungsschutz, der sie als Verdachtsfall eingestuft hat. Das ist vom Oberverwaltungsgericht in Münster, hat uns Felicitas Böselager erzählt, worum es da heute geht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bewaffnete Banden haben Polizeistationen attackiert. Tausende Häftlinge wurden aus Gefängnissen befreit. Der Präsidentenpalast wurde angegriffen. Flughäfen sind belagert. Der eigene Regierungschef kommt nicht mal mehr ins Land rein. Und heute ist dieser Regierungschef Ariel Henry finally per Videobotschaft zurückgetreten. Also was gerade in Haiti abgeht, ist also richtig Failed State. Anne Demmer, die für uns über das Land berichtet, hat mir den Eindruck vor der Sendung auch nochmal bestätigt.
Ja, letztlich existiert der Staat, eine Regierung nicht mehr. Premierminister Ariel Henry hatte ja die Regierungsgeschäfte übernommen, nachdem Präsident Jovenel Moïse vor knapp 3 Jahren ja ermordet wurde. Mhm. Eigentlich hätte er schon im Februar zurücktreten sollen. Seit 2016 gibt es keine Wahlen mehr. Das heißt, keinen gewählten Präsidenten, kein gewähltes Parlament.
Wow.
Die Justiz funktioniert nicht, die Strukturen sind korrupt, die Polizei ist nicht in der Lage, der Gewalt der Banden etwas entgegenzusetzen. Mhm. Sie sind schlecht ausgerüstet, personell völlig unterbesetzt. Und auch hier ist die Korruption ein Problem. Sicherheitskräfte kooperieren mit den Banden freiwillig oder eben aber auch gezwungen.
Mhm. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen erzählt, was allein in den letzten Monaten so abgegangen ist bei der Bandengewalt. Was heißt das für die Menschen in Haiti? Was müssen die aushalten?
Die Rede ist ja tatsächlich von 300 Banden, die 80% der Hauptstadt Port-au-Prince kontrollieren. Das heißt, wichtige Zufahrtsstraßen sind gesperrt, Lebensmittel kommen kaum noch in die Stadt, genauso wenig Benzin. Die Lebensmittelpreise steigen damit natürlich. Es gibt Tausende intern Vertriebene, die Menschen retten sich von einem Stadtteil tatsächlich in den nächsten. Wirklich sichere Orte gibt es nicht mehr in Port-au-Prince. Die Banden kidnappen, morden, vergewaltigen, Häuser werden angezündet und täglich verlassen hunderte Menschen das Land, um sich auf den Weg Richtung USA zu machen oder aber auch versuchen es im Nachbarland, Dominikanische Republik, sich dorthin zu flüchten. Mhm. Aber da sind sie eben auch nicht erwünscht.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, das ist schon seit Jahren da, dass es quasi keinen richtigen Staat mehr gibt. Warum eskalieren die Banden dann gerade jetzt so krass?
Naja, vielleicht die aktuelle massive Gewaltwelle könnte dazu dienen, die internationale Gemeinschaft davon abzuschrecken, eine internationale Sicherheitsmission, Polizeimission zu entsenden, die ja geplant ist. Sie könnte aber auch eine Botschaft an die haitianischen Politiker sein, mit den Banden zu verhandeln. Mhm. Der mächtige Bandenchef Jimmy Cherizier, der ja immer wieder sich in den letzten Wochen, Monaten zu Wort gemeldet hat, stilisiert sich als eine Art Robin Hood und Erlöser, der das Land aus der Krise führen will. Tatsächlich ist er aber auch verantwortlich für schwere Massaker in der Vergangenheit, wie auch Menschenrechtsorganisationen dokumentieren, und rüstet Minderjährige mit schweren Waffen aus.
Ariel Henry hat gesagt, er will aufhören, also er ist ja gerade der Premier gewesen, sobald seine Nachfolge geregelt ist. Das klingt jetzt nicht so, als wäre das so super easy.
Nee, das ist alles andere als easy. Also Henry will eben sein Amt niederlegen, sobald ein sogenannter Präsidialrat eingerichtet und ein neuer Übergangspremierminister bestimmt worden ist. Das Ganze soll mit der Unterstützung der Staaten der Karibischen Gemeinschaft passieren, die auch gestern eine Krisensitzung abgehalten hatte. Mhm. Es soll einen 7-köpfigen Präsidialrat für den Übergang eingerichtet werden, der den Weg freimachen soll für die Wahlen. Das klingt sehr sortiert, aber das scheint mir eine große Herausforderung. Denn man muss einfach sagen, in der Vergangenheit waren solche Versuche immer wieder gescheitert, einen solchen breiten Rat, einen Übergangsrat aufzustellen. Und in den letzten Monaten gab es auch keine integrativen Figuren, die von sich reden gemacht hätten. Also ich frage mich auch, wer den besetzen soll.
Mhm. Passiert da im Ausland irgendwie gerade was, um Haiti wieder, naja, als funktionierenden Staat aufzustellen? Ich habe die USA natürlich direkt um die Ecke im Kopf.
Naja, wie gesagt, die Länder der Karibischen Staatengemeinschaft, CARICOM, begleiten den Prozess, auch die USA, die, muss man aber auch sagen, letztlich Henri sehr lange den Rücken gestärkt hatten, bis sie ihn jetzt letztlich fallen gelassen haben. Mhm. Ja, unter kenianischer Führung soll es bald eine internationale Polizeimission geben. Im Oktober hatte ja die UN bereits grünes Licht dafür gegeben. Vorerst wurde sie aber auf Eis gelegt, weil der oberste Gerichtshof die Mission blockierte. Nun sollen aber offenbar alle rechtlichen Bedingungen geschaffen worden sein. Wie es heißt, zunächst sollen 1000 Kräfte entsandt werden. Benin hat zuletzt 2000, sind es glaube ich, zugesagt. Und gestern im Rahmen eben dieser Krisensitzung der karibischen Staaten haben die USA ihr Budget von 200 Millionen Dollar nochmal auf 300 Millionen aufgestockt. Ansonsten personell wollen sie aber keine Verantwortung übernehmen, wie auch die europäischen Länder nicht. Ja, die Mission soll die Banden bekämpfen und entwaffnen, sicherlich eine große Herausforderung. Und Kritiker sagen, dass die Mission auch nach wie vor unterfinanziert ist. Und das ist natürlich eine schlechte Voraussetzung für sowas.
Anne Demmer hat uns erzählt, wieso die Lage in Haiti ist. Der Übergangspremierminister Ariel Henry ist da jetzt zurückgetreten, nachdem es ja in den letzten Wochen, Monaten also super krasse Gewalt durch die Banden dort gab. Dankeschön, Anne.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.